Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da. So, wir sind wieder zurück. Wie geht's dir? So, ey, wie geht's euch, wollte ich erstmal sagen. Aber willkommen zurück zum College Football Podcast, Broman State University. Ihr wisst Bescheid, gegenüber von mir sitzt wie immer Dominik Ewalle. Ich bin Timon Zulemenke und zusammen quatschen ein bisschen über College Football. Und es gab einige News, wir steigen gleich direkt rein. Und bevor wir das machen, erstmal, wie geht's dir?
Wieso ist da kein Excitement? Wo ist die Passion, Bruder?
Warum Passion? Die kommt gleich.
Playoffs diese Woche fangen an.
Das ist die zweite Hälfte des Podcasts, da kommen wir hin.
Das geilste Playoff-System aller Zeiten. Und Hansi hier, er braucht ein bisschen Energie. Ich hol dich mit nach oben, okay?
Ist noch früh morgens, alles gut.
Ist
nicht mehr früh morgens,
es ist 11:30. Ich hab noch nicht mal einen Kaffee, ich hab ein schönes Workout gehabt. Und ich bin heute früh aufgestanden und denke mir einfach, wow, wie kann ich diesen Tag schnell beenden, dass ich schneller und schneller zu Freitagnacht komme und dann aber auch Samstag mit all den Spielen. Bruder, ich habe so viel Bock. Einzige Problem ist, ich werde die frühen Spiele verpassen, weil ich kommentieren werde. Ich kommentiere am Samstag ein Spiel oder am Sonntag.
Stimmt.
Am Samstag mache ich die Texans gegen die Chiefs. Dann werde ich leider das frühe Spiel verpassen. Dazu kommen wir, aber ich sag dir, es wird NFL laufen und ich hole mir einen dritten TV und genau drüber habe ich einfach College an, um es zu verfolgen.
Aber Sonntag kommentierst du auch? Crazy.
Ich kommentiere an beiden Tagen. Ich mache richtig busy Wochenende.
Ey, mein Wochenende wird ganz entspannt. Das Wochenende vor Weihnachten. Leute, ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke, weil das ist das Stressigste, was es gibt, finde ich. Wenn man jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat und du musst jetzt noch so Last-Minute-Christmas-Shopping. Ich hasse das, deswegen. Ich habe alles schon ready. Schon seit, glaube ich, Anfang Dezember oder so. Deswegen, ich kann jetzt dieses Wochenende genießen und College Football gucken. Deswegen, ich bin all for it.
Nice.
Ich bin ready to go. Wir reden in der zweiten Hälfte des Podcasts natürlich über die ganzen Matchups nochmal. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge sind wir schon mal reingedippt und haben so ein bisschen schon drüber geredet, so Preview-mäßig, aber natürlich heute noch ein bisschen detaillierter. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich erstmal einige News, die diese Woche passiert sind, über die wir reden müssen. Und die allererste News. Die Frage ist, gehen wir erst in Heißem rein oder gehen wir in die News rein?
Nee, News.
Willst du erst in News? Okay.
Ich glaube, diese News begeistert jeden.
Okay, dann lass uns da jetzt reinstarten. Ihr könntet, viele vielleicht wissen schon, worum es geht. Ich glaube, Patrick und Ben haben auch schon im Football Bromance Podcast kurz darüber geredet. Aber Longtime New England Patriots Head Coach, 7-time Super Bowl Champion, 6 mit den New England Patriots, einer als der Giants Defensive Coordinator, hat er gewonnen. Bill Belichick wird der neue Head Coach von North Carolina. Das ist crazy. Das sind crazy News.
Als die Gerüchte rauskamen, war es erstmal so, okay, warum will jetzt der 70-plus-Jährige, der die letzten 16 Wochen oder so als Analyst gearbeitet hat, bei ESPN und überall, also er hat ja wirklich in den TV-Medien gearbeitet.
In der Pat McAfee-Show war er überall.
Hat sich da wohl gefühlt anscheinend, aber da war halt auch immer das Gerücht da, dass er noch coachen will. Er ist über 70 Jahre alt, er hat alles erreicht, er ist der beste Coach in der NFL-Geschichte, also erfolgreichste auf jeden Fall. Und jetzt treibt es ihn tatsächlich zurück, nachdem ihm Nein gesagt wurde von manchen NFL-Teams, weil das war ja auch wieder das Gerücht, dass er zum Beispiel zu den Jets geht. Und keine Ahnung, er hat mit dem Owner sehr viel gesprochen und da kam halt heraus, dass sie ihn nicht haben wollten. Jetzt wurde ihm Nein gesagt von den Falcons letztes Jahr, die Jets dieses Jahr, wahrscheinlich hat er mit den Bears gesprochen, da waren ein paar Sachen und dann auf einmal hat er jetzt eine Chance im College bei den University of North Carolina Tar Heels und ich glaube, die Verbindung, ich kann mich natürlich auch täuschen, war irgendwie durch seinen Vater, dass das jetzt eine Schule ist, wo es ihm auch am Herzen liegt.
Yep.
Und das ist jetzt eine Opportunität für ihn, oder sagt man es, Chance, Gelegenheit, ja,
Chance.
Für ihn gibt, bei einer Schule, die ihm nah am Herzen liegt, direkt der Headcoach zu sein und alles machen. Ja, ist anders, NFL und College ist natürlich anders, aber das ist schon ein mega Deal für ihn.
Die letzte Aussage weiß ich gar nicht mehr, ob ich so da mitgehe, weil College Football entwickelt sich ja immer weiter dazu, dass es wie die NFL wird. Weil du hast ja Transfer Portal, was eigentlich auch wieder freie Agency-Markt ist, wo du dann halt einfach Spieler hast, die du irgendwo signen kannst, in Anführungszeichen. So, du hast so, also ich finde, es wird ja immer ähnlicher. Man kann ja 1000 Punkte jetzt aufzählen, warum es ähnlicher wird. Deswegen da auch die Frage, denkst du, dass Belichick jetzt besser klarkommt im College Football oder er vor 3-4 Jahren besser klargekommen wäre?
Ich glaube, jetzt hat auf jeden Fall, weil das System mit dem GM, mit dem Geldgeben und so weiter,
den GM hat er ja auch
da ist, genau, hat seinen GM Lombardi auch bekommen. Und das System im College Football hat sich ja komplett verändert. Wir sehen es jetzt schon. Diese Saison haben wir nur Oregon undefeated. Und dass die ein undefeated National Champion werden, ist ein schwieriger Schritt für die. Die haben einen langen Weg bis dahin. Yep. Ich glaube, College Football entwickelt sich mehr und mehr, dass es nicht nur ein Superteam gibt, sondern 4 oder 5. Die schlagen sich innerhalb der Saison jedes Jahr auch noch. Und es schwieriger und schwieriger wird, weil auf einmal hast du University of North Carolina, wo deren NIL-Budget geht von knapp geschätzten 3 Millionen hoch zu 20 Millionen für nächstes Jahr, nur weil Billy B da ist. Jetzt kannst du auf einmal sagen, hey, Top Recruit, wer auch immer, anstatt dir 100.000 zu geben, geben wir dir mal eine Mio. Dann kommt der zu dir auch und ist sofort dein Starspieler.
Und du hast Bill Belichick. Das ist natürlich auch...
Ich finde es geil, also mal da jetzt reinzugehen. Stell dir vor, du hast einen Sohn, 16, 17 Jahre jung, Top-Athlet, Top-Recruit in der Nation. Und auf einmal kommt Bill Belichick klopfend an deiner Tür ran,
das ist brutal,
und sagt, ich will deinen Sohn zu mir verpflichten. Wir sind eine der besten Universitäten in ganz Amerika von dem akademischen Standard. Das ist ja eine Top-Schule, nur wenn man da den Abschluss macht, ist es ja eine Top-Schule. Du hast das. Du hast einen Coach, der dir sagt, Leute, ich werde das System, meine Offense, meine Defense an die NFL anpassen, dass wenn du hier 3 Jahre lang spielst, du auch schon vorbereitet bist im Draft, egal ob du First-Round-Pick, Seventh-Round oder undrafted bist, hier sind genau die Dinge, die du brauchst, um in der NFL erfolgreich zu sein. 1:1. Und wenn das mir Bill Belichick sagen kann, in die Augen, ist es schwierig, dass ich dann von jemand anderem überzeugt werde. Mal ganz
ja,
ehrlich.
Und, und wie du schon gesagt hast, Geld stimmt ja auch. Die ganzen Deals werden nur noch größer, weil jetzt dadurch, dass er da ist, geht natürlich alles andere von dem anderen Budget hoch.
Alles.
Also muss man ja alles noch, es ist ja nicht nur, oh, ich bin Bill, möchtest du für mich irgendwie spielen? Nee, du hast ja trotzdem auch der andere Geldfaktor wächst ja auch mit. Es ist ja nicht nur die Überzeugungsarbeit, die du so leistest, sondern sagst so, hier, wie du schon gesagt hast, kriegst du halt 1 Million.
Genau.
Und, so, und das ist schwierig, da nein zu sagen. Deswegen, also ich bin gespannt, was North Carolina die nächsten paar Jahre zaubern wird. Das ist
und vor brutal. Allem, jetzt hast du, North Carolina ist eigentlich gesehen als eine Basketballschule, wegen Michael Jordan, okay? Jeder weiß es.
Ist eine Basketball-Uni, ja.
Aber jetzt hast du auch die Möglichkeit, dass Michael Jordan auch sagt, hey, wir haben den besten Coach, den wir kriegen konnten jemals. Ich hau jetzt auch nochmal ein paar extra Mio rein. Ich gebe denen den fetteren Jordan-Deal mit der Schule, weil die Schule trägt ja die ganze Zeit nur Jordan-Klamotten und so und Jordan-Brand. Geben denen nochmal fettere Deals. Junge Menschen, hey, ich gehe hier zur Schule, kriege richtig geile Schuhe und so weiter obendrauf. Auf einmal gewinnst du das ganze Recruiting-Duell. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, Bill Belichick ist der beste Recruiter, weil wenn er dann irgendwo hingeht und sagt, ey, ich bin 70 plus, aber guck dir meine 24-jährige Freundin an.
Dann du bist so ein Ekliger. Ich wusste, du gehst dahin.
Aber mal ganz ehrlich, du kannst dann direkt sagen, ich kann doch rekrutieren. Guck mich doch an.
I'm in the game.
Hey, junge Menschen überzeugen.
Aber darauf wollte ich auch noch hinaus, weil das Ding ist halt, klar, du bist jetzt Coach, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn du in der National Football League bist und bist 70 oder du bist am College und bist da Head Coach und bist über 70, weil der Age Gap von 18 zu 72 und jetzt generell, wie sich jetzt College-Spieler verhalten, ist noch was anderes, wie College vor 4-5 Jahren war oder vor 10, vor 20 Jahren. Deswegen, das ist halt so für mich noch so ein Fragezeichen, was ich in meinem Kopf habe, wo ich mir denke, ja, alles sieht erstmal gut aus und ich kann mir das richtig, richtig geil vorstellen, aber das ist noch so ein Fragezeichen, wo ich so ein bisschen darüber denke, so, ich weiß nicht, ob das gut geht am Ende.
Wie lange er
da bleiben wird, ob das für ihn geil ist, ob er sich da wohlfühlt, weil es ist halt eine andere Welt geworden. So.
Ich bin begeistert. Ich glaube, er wird diese Herausforderung sehr gut annehmen und das wird seine letzte Coaching-Station sein. Ob es gut geht oder nicht. Stell dir vor, ja, natürlich. Stell dir vor, in 5 Jahren, sagen wir mal, wir geben ihm 5 Jahren einfach, wo er dann auch endlich sagt, hey, ich retire, das war's. Der gewinnt eine Natty mit UNC. Der ist der beste Coach aller Zeiten. Wenn der das tut, ist er der beste Coach aller Zeiten, ob es College, gewinnt, NFL, ja. Weil er kann es überall beweisen.
100%. Wenn er eine Natty noch gewinnt, schon mal vor, dann bist du 7-time Super Bowl Champion und bist mit 72 ans College und gewinnst den National Championship.
Ja, und vor allem, du bist nicht zu Alabama oder so gegangen, sondern
das ist aufgebaut,
North Carolina, hast aufgebaut. Ey, das wäre ein richtig krasses Ding. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Er hat übrigens auch seinen ersten Transfer gesigned, also sein erster Transfer
ist offiziell gesigned.
Krass. Und er stand halt einfach irgendwie so angelehnt gegen das Fenster, einfach wie Bill Belichick mit den Armen übergeschlossen und kein Grinsen oder irgendwas. Und du weißt halt genau, dass er jetzt denkt, just sign the fucking paper, bro. Just sign the paper.
Ja, aber genau das meine ich.
Genauso.
Aber genau das habe ich eben ja gesagt, wenn du überlegst, er ist 72 und er ist halt, wie er wirklich ist, wie er rüberkommt, so, wird er bestimmt auch genauso sein. Ich kenne ihn ja nicht, du ja auch nicht so. Oder kennst du ihn bei, nein, du hast ihn ja noch nie
getroffen. Nur doch Kumpels, die bei ihm gespielt haben, ja.
Aber er wird ja bestimmt genauso sein, wie er irgendwie rüberkommt, so, oder wie man ihn sieht. Und dann, da stelle ich mir halt die Frage so, weil alles ist heute momentan so mit Social Media hier, ich mache noch ein Video, ein Reel, TikTok, ich bin dies, das, alles geht nur um Views und um Fame und so. Und er ist ja genau das Gegenteil. Und deswegen frage ich mich so, ist das vielleicht eine Komponente, die du reinwirfst, wo man sagt so, das könnte auch schief gehen?
Ja, so. Es kommt,
darüber drauf, denk ich
halt kommt drauf an mit der Jugend und so, aber wenn er halt dann bewusst nur die Charaktere nimmt, die er genau weiß, sind die erfolgreicheren, im Sinne von all die Sachen, die dich stören können, die von außen mit Medien und so weiter, die nimmt er da einfach nicht. Der sagt, Leute, ich hol mir einen anderen Spieler. Verstehst? Dann ist es ihm auch manchmal so egal. Aber ich bin komplett gespannt, was er da machen kann. Ich habe auch ein paar witzige Stories durch meinen Kumpel. Also mein Kumpel wurde von den Patriots gedraftet.
Jetzt musst du es auspacken. Du musst.
Das war einmal so im Training. Es war sein Rookie-Jahr. Und normalerweise wird dir irgendwie gesagt, hey, du hast jetzt in der 9. Trainingsperiode, das heißt 50 Minuten innerhalb des Trainings machst du jetzt deine Field Goals, also mit dem Team und so. So ist es halt immer eingeplant, dann kriegst du als Kicker eine Idee, hey, ich kann mich jetzt aufwärmen die ersten 20 Minuten, dann gehe ich für 30 Minuten auf die Seite, kick noch ein bisschen mit Snap-Hold-Kick und dann Team-Period, ich kick dann mit dem Team, dass ich komplett fit bin, dass ich da kicken kann und mein Bestes zeigen kann. Mhm. So sind normalerweise Trainings mit Special Teams Einheiten und so aufgebaut. Aber mit Bill war es halt immer so, Bruder, der hat so viel Spaß gehabt, Leute zu ärgern und komplett aus dem Rhythmus zu holen, weil er ist jemand, der wirklich dran denkt, der sagt, im Spiel kriegst du keinen Rhythmus. Im Spiel kann Pick 6 passieren und jetzt musst du kicken. Hey, wir haben jetzt gerade einen Fumble gekriegt, 3 and out, jetzt hast du 50 Yard Field Goal. Es kann aus nichts kommen. Aber halt im Training versuchst du natürlich immer einen Rhythmus zu haben. Und ich kann mich erinnern, es war seine 5. Trainingseinheit oder so. Er wärmt sich auf, also wir sind gerade Zero Period. Er ist wirklich gerade am Aufwärmen, hat noch keinen einzigen Ball gekickt. Mhm. Alle dehnen sich noch und so. Bill schaut rüber, sieht ihn und sagt einfach, hey Cam ist der Special Teams Coordinator, komm mal rüber. Hey Cam, we're gonna kick right now. I'm gonna blow the horn and we're gonna kick right now. Also ich mache jetzt direkt, boom, wir fangen an, Field Goal. Mein Kumpel hat noch nicht einen Ball berührt. Der macht irgendwie gerade, was auch immer, sein Warm-up, hat noch keinen Ball berührt und auf einmal Horn bläst, alles ist laut, Field Goal, Field Goal, Field Goal und du siehst einfach nur die Panik in meinem Kumpel sein Gesicht. Wo? Muss dann rüberrennen und dann rennt er halt direkt an Bill vorbei und Bill steht da, schaut ihn in die Augen, als er vorbei rennt und macht einfach.
Das ist geil.
Das ist so komplett Bill Belichick. Und ich glaube, der hat 3 oder 4 Kicks versemmelt. Und Bill lacht einfach. Der ist mal wütend. Der sagt einfach, yeah, I got him.
Oh, nice, ey. Das ist wirklich genau so. Guck mal, genau so stelle ich mir ihn vor. Genau so. Und er findet nur sowas dann lustig. Und was anderes findet er nicht lustig. Das ist geil. Ist geil. Ich bin gespannt. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was bei North Carolina nächstes Jahr abgeht. Wir werden natürlich alle Transfers, bla bla bla, wir haben Off-Season-Bonus, so wir werden 100% noch über ganz viele Dinge davon reden, was bei North Carolina abgeht. Aber wir haben noch ein paar andere Coaching-News. Erstmal, Notre Dame verlängert mit Head Coach Marcus Freeman 4 Jahre mit über 9 Millionen pro Jahr. Guter Move oder nicht? Findest du den Deal gerechtfertigt?
Ich finde ihn gerechtfertigt. Ist ja jemand, der gepflückt wurde von Notre Dame und dem Athletic Director und allem. Also er ist jemand.
Gepflückt?
Ja, gepflückt, sagt man es so. Also man wartet, dass er gereift war. Also im Sinne von, er hat bei Notre Dame gearbeitet, war reif und dann wird er halt gepflückt. Das sagt man nicht auf Deutsch.
Nein. Was ist das denn wieder?
Er wird das hast du noch nie gehört.
Nein, das sagt man.
Also ich weiß, er ist jemand, der wirklich auserwählt wurde von der Schule.
Ich hab verstanden, was du meinst, aber auf Deutsch macht das gar keinen Sinn. Null. Ich war gepflückt. Okay. Ihr wisst aber, was Dominik meint.
Ja, okay.
Also sie haben ihn da reifen lassen und dann haben sie ihn ausgewählt als der nächste Headcoach von Notre Dame. Okay. Das wolltest du damit sagen.
Genau das wollte ich sagen. Und dann, jetzt kriegt er über 9 Millionen pro Jahr. Alter. Ich sag dir, College-Coaches verdienen so unglaublich viel. Das ist ja...
Guaranteed.
Guaranteed Kohle, du bist Head-Coach, du bist wahrscheinlich mit dem Präsidenten einer der mächtigsten Personen auf dem ganzen College-Campus. Und auch deine Assistenten, ich habe hier eine Liste, ganz komischerweise spät gestern Nacht gesehen, mit den Assistent-Coachen und die Top 10 Meistverdienenden. Der Top College Football Assistent, also das ist nicht ein Head Coach, ist Blake Baker, der Defensive Coordinator von LSU, und er kriegt 2,5 Millionen Dollar im Jahr. Als Defensive Coordinator.
2,5 Millionen.
2,5 Millionen. Dann hast du Wink Martindale, auch Legende bei Michigan, 2,3 Millionen. Ohio State zum Beispiel hat den dritten und den achten. Drittplatzierter ist deren DC Jim Knowles, 2,2. Achten ist Offensive Coordinator Chip Kelly, 2 Millionen. Das ist ja, diese Summen sind unglaublich. Was überraschend war, ist, der Defensive Coordinator von Florida State kriegt auch 2.015.000 im Jahr.
Ich gucke mal gerade gleichzeitig, was die Top-Coaches in der NFL verdienen.
Ey, das ist...
Ja, okay, aber das ist kein Vergleich, aber das ist kein Vergleich.
Ja, NFL-Coaches, die Head-Coaches kriegen richtig viel.
Sag mal kurz, was ist der höchstbezahlte Head-Coach in der NFL? Ich habe es gerade gegoogelt.
Boah, in der NFL wüsste ich nicht. Jim Harbaugh?
Ah. Ist aber...
Andy Reid.
Ja.
Ja, okay, sorry.
Also sozusagen, was er kriegt pro Jahr.
20
pro Jahr.
Millionen?
20, ey, genau 20 Millionen. Hey! Alter, 20 Millionen.
Tschüss, aber College Coaches sind auch, ich glaube, top bezahlt ist Ryan Day mit 13 oder 14 Millionen. Also erst
einer der höchsten. Aber trotzdem, damit ihr auch mal alle, die ihr das gerade zuhört, merkt, College Coaches werden nicht so viel weniger bezahlt als NFL Coaches. Ja. Weil die Top Coaches, zum Beispiel jetzt ein Andy Reid, 20 Millionen pro Jahr, ja, ist viel. Aber der Top-College-Coach, wie du auch schon sagst, so das fängt auch schon bei 14, 15 Millionen an. So, also da denkt man auch, so eigentlich müssten die weniger kriegen, weil die NFL ist halt die NFL. Ja, aber College ist halt auch College. Das macht auch einiges
von Geld. Viel. Und ich kann mich noch erinnern, mit unserem Head-Coaches oder unseren Head-Coaches, egal wo man ist, die haben einfach eines der nettesten Häuser, die es gibt in der Stadt, wo man lebt, fürs College. Bruder, ich kann mich erinnern, ich bin rüber zum ersten Mal zu Coach Wells' Haus gegangen. Das ist einfach eine riesen Villa gewesen, wo er seine eigene Man Cave hat. Natürlich ist überall Utah State Pooltisch und so weiter. Dann hast du einen riesen Swimmingpool draußen, Sauna, Zimmer für all die Kinder und so weiter. Du denkst dir, Leute, College Head Coach zu sein ist nice.
Must be nice.
Must be nice, muss ich sagen. Und er ist gerade, nicht zu viel, um privat reinzugehen, er ist gerade verbunden mit New Mexico, da vielleicht Head Coach zu werden wieder, was sein erster Head Coaching Gig seit Texas Tech sein könnte. Ich würde es ihm nur wünschen.
Also hast du Insider-Infos oder was?
Nee, ich glaube, es ist auch mehr Gerüchte, aber es ist halt mehr dran, weil ich es confirmen kann. Aber
also hast du Insider-Infos?
Bisschen. Ich habe mit ihm letzte Woche geredet. Ich muss mal checken. Ich habe mit ihm letzte Woche geredet oder so.
Dominik wird noch zum College-Insider, ey.
Ja.
Das wäre doch was, ey.
Aber College-Insider. Ganz persönlich, ein bisschen selfish bin ich, dass er nächstes Jahr immer noch bei Kansas State Offensive Coordinator bleibt, weil die spielen in Irland gegen Iowa State und da würde ich ihn richtig gern sehen.
Das wäre nice,
wenn wir in Irland zum Spiel gehen.
Ja, Mann, nächstes Jahr
sehen.
Ende August oder so ist das Spiel wieder, ne?
Ja, und sein Sohn ist jetzt auch Quarterback in Highschool.
Stimmt, hast du schon erzählt.
Der ist so krass, der ist so riesig aufgewachsen schnell, der ist jetzt Quarterback. Ich glaube, der geht in sein Sophomore-Jahr. Alter, das sind schon Ewigkeiten her.
Ja.
Wir sind
das wäre nice,
alte
wenn
Männer.
Ihr euch da sehen könnt.
Ja, das ich brauche nice. Gleich meinen Gehstock nach dieser Episode.
Du wirst jetzt schon 30, ey. Was los? So, wir haben noch eine andere Coaching-News. Da gehen wir noch ein paar Spieler rein, die auch ein paar News gebracht haben diese Woche. Aber erstmal gehen wir zu Dan Mullen, der neue Head Coach von der University of Las Vegas.
Ja, richtig geil. Ehemaliger Florida Head Coach. Auch einer der besten Coaches, die es überhaupt gibt, hat auch einen unglaublichen Weg, von wo er angefangen hat bis zu Florida. Dann ist es halt nach Jahren endlich gewesen, dass Florida ihn gehen gelassen hat und seitdem ist Florida auch nicht mehr hochgekommen. Billy Napier ist auf dem Aufsteigenden, muss man sagen. Hohe Erwartungen für nächstes Jahr schon. Aber jetzt kriegt er UNLV. UNLV war dieses Jahr ranked, waren auch im Championship-Spielen, haben es nicht geschafft. Der Coach wurde weggepoacht, mehr Geld gegeben und jetzt kriegen sie wirklich wahrscheinlich einen besseren Head Coach obendrauf.
Ja, bin gespannt.
Las Vegas ist die einzige Schule. Also in Nevada müssen sie mit der University of Nevada in Reno, das ist 3 Stunden nördlich oder so, und mit Las Vegas competen. Also das sind die einzigen zwei Schulen, die du hast. Und Las Vegas hat Geld, wir wissen das.
Las Vegas hat Geld.
Leute, Dan Mullen könnte da schon was aufbauen bei Las Vegas. Die gehen ja dann auch in die Pac-12, das ist die neue Pac-12 dann. Die haben Basketballgeld, jetzt kriegen die all die NBA-Gelder auch, weil die da immer diese Off-Season-Turniere haben vor der Saison. UNLV kann auch eine Schule sein, auf die wir achten müssen, wenn Dan Mullen die richtig aufbaut.
100%. So, wir haben noch ein paar andere Player-News. Einmal Oklahoma Quarterback Jackson Arnold geht zu Auburn. Ist schon confirmed.
Ja. Ich dachte USC. Stimmt,
wir haben letzte Woche kurz darüber diskutiert. Ist auf jeden Fall jetzt Auburn geworden. Dann haben wir noch Arizona Wide Receiver Tetoroa McMillan declared für den NFL Draft. Also der könnte auf jeden Fall ein hoher Pick werden.
Wide Receiver 1.
Wide Receiver 1 haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das haben wir, aber haben wir auch schon oft darüber geredet.
Ja, er ist ein
über,
Top.
Über ihn.
Der Typ ist D-Hop. D-Hop 2.0 für mich. Einfach Riesenhände.
Das ist eine geile Comparison.
Riesenhände, Big Body, Smooth Routes. Für mich ist er wirklich D-Hop.
Das ist eine richtig geile Comparison, ja.
Also nice. Ich bin gespannt, wie seine Hände dann beim Combine und so gemessen werden. Aber der Typ ist
ein Riesenlacke. Ja auch, D-Hop hat ja auch so...
Hat die größten Hände der Liga.
Ja, stimmt.
Ja. Deswegen, der kann ja fast den Ball umfassen.
Dieser Vergleich ist wirklich gut.
Und ey, ja, ich mag Tetoroa. Also das ist jemand... nicht zu tief in die NFL zu gehen, aber wenn die Patriots mal in der Mitte von den Top 10 picken, sag mal 5 oder 6 und Hunter auch weg ist, Tetoroa würde mir gefallen für ein New England Team oder irgendein Team, dessen Wide Receiver braucht.
Ja, die bekommen auf jeden Fall einen Top Wide Receiver. Aber ey, wir müssen auf jeden, wir machen ja sowieso nochmal Draft-Folgen und gehen dann genauer rein, dies, das. Also ihr werdet den Namen nicht zum letzten Mal hören. Und wir müssen noch zu einem Quarterback kommen. Die News kam von gestern auf heute auf Twitter, haben wir es gesehen. Wir haben noch kurz vor dem Podcast drüber geredet. Penn State Quarterback Drew Allar geht zurück ans College und bleibt im Seniorjahr bei Penn State, liefert nochmal ab. Und wir haben schon vom Podcast, als wir hier gerade noch saßen, drüber geredet. Eigentlich ein smarter Move, oder?
Richtig. Weil
dadurch ist er im nächsten Draft, also NFL Draft 2026, potenziell der erste Quarterback, der vom Board geht.
Ja.
Wenn er wieder so abliefert, wenn er sich nicht verletzen sollte, ne, ihr wisst, wie das immer so ist, das wisst ihr ja alle. Aber wenn er so abliefert, wie er jetzt abgeliefert hat, hat er weniger Konkurrenz.
Ja, und er ist ein Eckstein für Penn State, die wissen jetzt schon, wir haben unseren Quarterback, sehr erfahren, spielt dieses Jahr schon in den Playoffs, mal schauen, wie das geht. Da muss man einfach sagen, Leute, im College ein Jahr extra zu bleiben, jetzt, wo man NIL-Geld kriegt, geschätzt kriegt er 2-3 Millionen nächstes Jahr, dass er da bleibt. Wir wissen natürlich auch, da ist was unterm Tisch, wie immer mit dabei.
Wissen wir das?
Wissen wir?
Dominik sitzt.
Ich winke.
Ich wollte gerade sagen, Dominik sitzt und lacht und gibt mir einen Zwinker.
Und es ist einfach jetzt die Zeit, wo es schlauer ist, im College zu bleiben, weil vorher kriegst du kein Geld. Das war das perfekte Beispiel Jordan Love. Bruder, ja. Er ist ein Jahr früher raus, wird dann in den Mitte 20ern Pick gedraftet, trotzdem kriegt einen Haufen Kohle, hat er sich ja jetzt wieder aber zurückverdient.
Warum,
genau,
aber warum? Weil du keine Versicherung hast. Du bist bei Utah State oder wäre er da gewesen und du kriegst halt, also nichts in Anführungszeichen, nichts offiziell so, und du kriegst halt nichts, du kriegst keine 2-3 Mio, wo du sagst, okay, wenn ich mich jetzt verletzen sollte, habe ich auf jeden Fall schon mal Geld mit Football gemacht, was mir keiner mehr nehmen kann. Und diese Überlegung hat der Drew Allah jetzt auch gemacht, aber er hat jetzt ja schon mit diesem Jahr, mit dem letzten Jahr, hat er ja schon dann seine, keine Ahnung, müsste ich jetzt googeln, aber seine 6-7 Mio hat er ja schon gemacht, wo er sagt, okay, ich habe jetzt schon mal Geld gemacht und wenn ich jetzt noch nicht gehe, 2026 gehe und reiße mir jetzt das Kreuzband und bin statt First-Round-Pick irgendwie ein Third-Round-Pick oder so, dann kriegst du zwar trotzdem Geld, aber wissen alle, dass vom ersten Runde zur dritten Runde, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, was du da in Guaranteed Money kriegst. Ja. Aber er weiß dann schon, shit, ich habe schon 7 Millionen auf der Bank, ich habe schon eigentlich ein geiles Leben, ich habe eh dann noch schon Abschluss und so weiter. Wenn ich nicht mehr Football spielen könnte, wenn ich mich so krass verletze, habe ich trotzdem erstmal einen guten Start in mein Leben. So. Ja,
und das und hat vor allem,
Jordan Love nicht zum Beispiel.
Wenn Jordan geblieben wäre, ich bin mir immer noch fest überzeugt, dass er zweiter overall geht. Und es ist ein Riesenunterschied. Wir reden hier von über 10 Millionen Dollar.
Ja.
Von Pick 23 oder ich weiß, war 25 oder so? Irgendwo da war er. Also in den 20ern. Ist ein Riesenunterschied von den Mitte 20 Picks zu Nummer 2 oder sogar Nummer 1 Overall Pick. Nummer 1 Overall kriegt jetzt 30 Millionen. 26?
26.
Ja, und der. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Jordan konnte sich das nicht leisten, dass er jetzt noch ein Jahr dran bleibt. Wenn er fällt, dann wäre es brutal gewesen.
Ja.
Aber mit Drew, du schaust dir das Big Board an, du sagst, hey, ich habe nächstes Jahr eine Chance, eine Riesenchance, Nummer 1 zu sein. Das ist ein extra, wenn er dieses Jahr ausgeht, geht er vielleicht 15.
Ich wollte gerade sagen, alle Top-Quarterbacks, die dieses Jahr Top-Quarterbacks waren, sind halt im NFL-Draft nächstes Jahr.
Ja.
Du hast Sanders weg, Carson Beck weg, ist auch geil.
Quinn,
du hast so viele Quarterbacks, die jetzt gehen. Ja,
Carson Beck entscheidet sich auch noch, ob er zurückkommt oder nicht.
Ich dachte, das wäre sogar auch schon safe gewesen. Das ist schon, warte mal, echt?
Ja,
also ich hatte in meinem Kopf, dass das schon safe war, dass er in den Draft geht.
Nee, weil er so schlecht gespielt hat,
dass er nicht mehr... Er ist übelst gefallen, darüber müssen wir nicht reden, das haben wir oft genug erwähnt. Er hat ja auf und ab Achterbahnfahrt gehabt. Aber da hatte ich im Kopf, dass er...
Vor 16 Stunden immer noch...
Ah, okay, krass, okay. Das hatte ich dann falsch im Kopf. Aber trotzdem, ne, die ganzen Top-Quarterbacks sind weg und es ist von Drew Allah auf jeden Fall. Mit einer Versicherung geht er jetzt ein Jahr weiter.
Sehr schlau und jetzt kann er sich auf die Playoffs fokussieren. Jetzt kommen nicht die Fragen von... Ey, gehst du oder bleibst du?
Jetzt weiß ja jeder, okay, 2026 ist es soweit und er zieht einfach durch,
das
ist geil.
Genau, und das hat ja, um nicht so tief reinzugehen, aber es hat ja einen riesen Einfluss, auch mit Recruits. Weil jetzt kannst du
100%. Einem
Top-Receiver im Transferportal sagen, wir haben einen Quarterback schon, komm zu uns.
Nächstes Jahr Playoffs. So, du kannst jetzt schon eigentlich sagen, so, wenn jetzt alles
du kannst
so läuft, wenn alles so läuft, wie es laufen eigentlich sollte, dann kannst du eigentlich jetzt schon sagen, gut, dann sind wir nächstes Jahr wieder in den College Football Playoffs. So, und wenn er gehen würde, hast du natürlich wieder da ein großes Fragezeichen, wie du schon sagst, und dann gucken, was passiert. So, aber dann haben wir noch eins, da wollten wir auch nochmal reingehen, denn ich hatte auch sogar noch eine DM bekommen, deswegen finde ich es gut, dass wir darüber reden, über Bowl-Games generell, warum es Bowl-Games gibt, wie die zustande kommen und so weiter. Und wir haben auch Marshall, die ihr Bowl-Game gegen Army nicht spielen wollen oder wollten.
Ja.
So, müssen wir auch noch drüber reden. Aber vielleicht einmal kurz für alle. Dominik, erklär immer in so einfach, wie es irgendwie geht, was sind Bowl-Games und wie entsteht es? Und wie kommen die ganzen Konstellationen von Teams, wie die dann gegeneinander spielen? Das ist, glaube ich, eine gute Frage.
Also, als allererstes, Bowl-Spiele sind ja kreiert worden, dass sie erst dadurch eine Einladung brauchen von dem gewissen Bowl. Und es muss ja finanziell Sinn machen, für diese Schule zu diesem Bowl zu gehen. Weil jetzt musst du hinreisen, du musst kurzfristig Hotel buchen für all deine Student-Athletes, du musst Tickets verkaufen, wie weit weg ist es von uns.
Yep.
Du musst alles wirklich beachten. Und dann, wie gesagt, es ist eine Einladung und du kannst diese Einladung akzeptieren oder nicht. Wenn jetzt du eine Einladung kriegst für ein Bowl, das ewig weit weg ist, okay, wir haben wenigstens diese Einladung, aber ich versuche mich irgendwie in ein Bowl, das näher ist, reinzuschleichen oder einen besseren Bowl, wo man auch mehr Geld herauskriegt. Und so weiter und so fort. Politik ist natürlich involviert, aber ein Bowl-Game ist dann eine Belohnung für die Spieler eigentlich auch. Du kannst für eine Championship spielen, du spielst in irgendeinem tropischen Environment oder irgendwo anders gegen einen Gegner, den du normalerweise nicht spielst, um einfach zu messen, wie gut du warst. Und am Ende gewinnst du eine Trophäe. Hey, wir haben eine Championship gewonnen. Wenigstens haben wir jetzt als Team was erreicht. Cool, nochmal Team Bonding, coole Aktivitäten gibt es auch noch oben drauf. Das macht einfach Spaß. Aber du kannst auch diese Einladung ablehnen und vor allem, das hat Marshall gemacht. Marshall hat ja ihre Championship gewonnen. Mhm. Die sind Conference Champions und wollten gegen Army, die auch Conference Champion sind, spielen. Aber bei Marshall, der Head Coach wurde dann gepoacht, also er wurde von einem anderen College-Team verpflichtet. 25 von deren Spielern sind auch rübergegangen oder halt ins Transfer Portal. Viele werden rüber mit ihm gehen. Die Coaches auch alle weg. Und auf einmal hat Marshall gesagt, ey Leute, wir haben nichts. Also wie sollen wir dieses Spiel spielen? Wir haben keinen Head Coach, wir haben keinen OC, keinen DC und so weiter. Wie sollen wir das Spiel spielen? Und da haben einfach die sich entschieden, das Athletics Department von Marshall, wir ziehen zurück. Sorry Leute, wir können es nicht. Und natürlich am ersten Moment hört sich es schade an, hey, was passiert jetzt mit Army? Die können ja jemanden ersetzen. Ist halt jetzt nochmal auf kürzerer Notiz.
Noch kurzfristiger, ja.
Aber wie es dann geht, mit 6 Siegen bist du Bowl eligible. Das heißt, mit 6 Siegen kannst du in ein Bowl-Spiel gehen. Aber alle Teams mit 6 Siegen wurden schon verpflichtet für Bowl-Spiele. Jetzt mussten sie ein Team nehmen, das nur 5 hatte. Und von denen, die sie ausgewertet haben, haben sie jetzt Louisiana Tech genommen. Und Louisiana Tech spielt jetzt gegen Army im Bowl-Spiel. Ja. Was auch cool ist, weil jetzt hat Louisiana Tech eine Chance im Bowl zu gewinnen. Einfach, hey, wir können Championship gewinnen. Die spielen sogar in Shreveport, Louisiana. Also ist nicht mal eine lange Reise für die.
Ja, macht ja in dem Moment auch Sinn, wenn du, weiß ich nicht, 3 Tage vorher dann weißt, wir spielen ein Bowl-Game, dass du jetzt nicht irgendwie bis nach Alaska fliegen musst von Louisiana, sondern da irgendwie bleibst. Also
ist cool und ja.
Ja, ist geil, klar. Also deswegen, man kann sich ja merken, Bowl-Games sind einfach extra Spiele nach der Saison, obwohl die Saison schon nicht mehr da ist. Ist vorbei, Championship-Games sind auch schon weg. Und das sind einfach so extra Games, wo die Uni jeweils nochmal Geld kriegt, weil du hast ja Sponsoren. Wir reden auch noch über Pop-Tarts Bowl. Du hast ja Potato Bowl. Keine Ahnung, du hast 1000 verschiedene Bowls. Die haben alle mal einen Namen. Und mit dem Namen ja auch Sponsor, dadurch das Geld für die Schulen und so weiter. Also es ist einfach nur
TV-Gelder. Alles sind zu Hause während Weihnachtszeiten und Neujahr und so. Genau,
das fällt ja auch immer alles da rein. Und du hast immer dann die eine Woche zwischen Regular Season und College Football Playoffs, wo dann ja die Bowl-Games meist sind. Wo du dann diese Woche überbrückst mit Bowl-Games, die ja dann eigentlich nur, ja, einfach nur so schau, also wie eine Art Freundschaftsspiel, wo du Geld für kriegst.
Ja, und da musst
du... Das kann man doch eigentlich, das ist die perfekte Beschreibung. Das ist ein Freundschaftsspiel.
Ist ein Championship-Spiel halt.
Ja, aber also im Sinne von, das ist nur dieses eine Spiel und es geht um nichts außer dieses eine Spiel.
Genau.
Und du kriegst Geld dafür.
Kriegst Geld dafür, aber ist dann einfach...
Also Freundschaftsspiel ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein... Ja.
Ist ein Win-Win für jeden.
Genau.
Also du musst gut genug sein, um reinzukommen. Ist ja nicht, als ob man mit einem Sieg in einem Bowl-Spiel kommt.
Genau, deswegen sagt man noch immer Bowl-Eligible. Wenn ihr das irgendwo hört, Bowl-Eligible, sind das immer diese 6 Siege, die du erreichen musst, um eingeladen werden zu können von einem Bowl.
Und da kriegst du halt auch coole Geschichten. Zum Beispiel mein erstes Jahr waren wir im Potato Bowl in Boise. Da sind wir Schlitten gefahren, waren beim Hockeyspiel als Team und so weiter. Du kriegst coole Erlebnisse als junger Mensch, reist irgendwo hin, wo du wahrscheinlich noch nie warst, bist da für eine Woche, machst coole Sachen, dann kriegst du auch, die heißen Bowl Gifts, also Geschenke kriegst du wirklich, die organisiert sind von dem Bowl. Es kommt drauf an, bei welchem Bowl. Vor ein paar Jahren zum Beispiel war es der PlayStation Fiesta Bowl. Das war der Fiesta Bowl, sponsert bei PlayStation.
Sag mir nicht, alle haben eine PlayStation
gekriegt. Jeder Einzelne hat, das war genau im gleichen Jahr auch, wo die PS5 rausgekommen ist, jeder einzelne Spieler hat eine PS5 bekommen mit, ich glaube, $400 von Spielen und das war es dann aber auch. Also du hast ein Paket bekommen. Weil
und das war wie lange her?
Das war 4 Jahre her, 5 Jahre.
Guck mal, da hattest du ja nicht mal Deals.
Ja.
Das ist ja das Geile. Genau. Jetzt denkt sich ja jeder, gut, ich krieg 100k im Jahr, kann ich mir selbst kaufen. Aber da zu der Zeit ist ja noch so, du kriegst nichts.
Und dafür. Du kriegst zur Weihnachtszeit
genau, und du kriegst nichts und dann kriegst du einfach zur Weihnachtszeit und du kriegst ja kein Geld dafür, dass du generell spielst. Einfach eine PlayStation mit 400 Euro Giftcards für irgendwelche Games.
Und das ist nice. Und es geht dann halt so an, kommt drauf an, auf was sie sich entscheiden. Zum Beispiel PlayStation hat sich entschieden, das ist der Sponsor, wir machen das so. Und da durftest du halt eine gewisse Marke nicht übertreten, von wie viel Geld du ausgeben kannst. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, hey, wir gehen zum Bullen, du kriegst 500k. Nee, dann entweder wird es vom Sponsor entschieden, ob du einfach Sachen kriegst. Manchmal war es einfach, hey, hier kriegst $400 auf eine Visa Giftcard, ein paar extra Klamotten, Schuhe und so weiter. Und das war dann das Bowl-Gift. Oder was es dann bei mir jedes Jahr eigentlich war, das ist eine Gift-Suite. Wie sagt man das? Wenn du jetzt halt irgendwo hingehst und wie aus einem Katalog einfach Geschenke aussuchen kannst, mhm. Du kannst die bestellen da und die kommen dann so 2 Monate später an. Also du bist wirklich eingeladen in so einen Messeraum und siehst wirklich all die Sachen, ob es eine Drohne ist, ob es diese VR-Goggle sind, ob es Schmuckstücke sind. Du gehst dann einfach durch diesen Raum und du kriegst einen Katalog. Du musst deinen Namen.
Ihr jetzt, oder was?
Das war die Gift Suite, die ich jedes Jahr hatte.
Ach so.
Und du schreibst deinen Namen drauf und du kriegst Punkte. Das kommt von der Schule an, wie viele Punkte du kaufen kannst. Maximal waren es 8. Und dann sage ich, hey, ich kann mir hier ein Ledersofa kaufen für 8 Punkte. Das Ledersofa wird bestellt und direkt an dein Haus, an dein Apartment, was auch immer geschickt. Und dann kannst du es immer so aussuchen. Und
also manche Items waren dann irgendwie nur irgendwie 2 Punkte, weil genau. Die kleiner waren. Manche waren 8 Punkte, dann konntest du halt bis zu 8 Punkten dir das zusammenstellen, wie du willst. Und das hast du bekommen.
Genau, zum Beispiel 3 Punkte waren AirPods. Ey, ja, 3 Punkte AirPods, ich habe noch 5 Punkte, was kann ich mir noch kaufen? Und es war halt auch immer...
Was hast du dir ausgesucht? Komm,
Ich habe...
Das möchte ich jetzt wissen.
Ich habe damals immer für entweder meine Eltern oder meine Freundin zur Zeit...
Jetzt macht er solche Storys
daraus. Nee, ehrlich. Ich habe das immer gemacht. Ich habe zum Beispiel meiner Mutter eine richtig nette Uhr geholt mal. So ein Cuttingboard, was noch, so eine Designer-Handtasche und alles. Mhm. Dann AirPods. Das Einzige, das ich mir selber geholt habe, war, ich glaube, auch im Potato Bowl waren es Beats Headphones, die ich dann selber gehabt habe.
Ja.
Aber ansonsten war es immer, du konntest dir aussuchen. Ich habe versucht, immer Geschenke abzugeben. Ich hatte ja eigentlich alles schon im Sinne von, ich hatte schon Headphones, cool, warum soll ich jetzt eine Designer-Bag kaufen? Das,
was du als Student brauchst.
Genau, ja. In meinem Haus hatte ich ja eh schon so viele Couches und Sessel, warum soll ich mir jetzt nochmal so einen Massagesessel für 8 Punkte gönnen, der dann da irgendwie rumhockt und ich nichts damit machen kann. Aber ja, dann kriegst du halt so Gift-Suiten, so, das ist immer richtig nice. Halt oben Geschenk drauf.
Ja, ist nice. So, aber Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, was generell Bowl-Games sind.
Ich habe aber noch eine richtig witzige Bowl-Story.
Ja, dann let's go.
Weil es genauso ähnlich ist mit Marshall.
Ich wollte gerade zum nächsten heißen Thema.
Aber wir waren im New Mexico Bowl.
Ab zum Bowl-Story.
Und unser Headcoach hat verlassen, hat alle eigentlich mitgenommen, Strength Staff und so weiter. Unser OC kam dann aber zurück und durfte für das Spiel einfach das Spiel callen. Also er durfte halt Offensive Coordinator für dieses Spiel sein, durfte aber kein Utah State oder so antragen, weil er bei Texas Tech war. Durfte halt noch zurückgehen und wenigstens das Spiel für uns callen und so. Aber wir hatten keine Überwachung, wir konnten alles machen, was wir wollen. Und ich kann mich erinnern, wir waren beim Abendessen das war Dienstag vor dem Spiel, wir haben am Mittwoch gespielt oder es kann sein, dass ich einen Tag hier
habe.
Das war in der Mitte der Woche, das war der 14. November. Und ich kann mich erinnern, wir waren alle beim Abendessen, Pre-Game-Dinner, wir haben Steaks, Mashed Potatoes und so weiter gekriegt. Und auf einmal gehe ich auf Twitter und ich sehe auf Twitter einfach, wie Utah State Football viral Nummer 1 steht auf allen. Und ich denke, oh shit, was ist jetzt passiert?
Wenn du dann auf Twitter gehst, dann oben Hashtag Utah State zum Beispiel.
Genau, wir waren das viral, Nummer 1
Top 5
Trending Thema. Topic. Also Leute haben nur über uns geredet, weil auf einmal, keine Ahnung wie, eine Pornstar hat auf Instagram und Twitter überall geschrieben, dass sie im Teamhotel von uns ist. Und die hat dann getweetet, wie konnte ich so glücklich sein, wie konnte ich so viel Glück haben, dass ich im Teamhotel von Utah State beim New Mexico Bowl bin. Hashtag New Mexico Bowl. Ich in einem Hotel mit 100 plus 18 bis 22-jährigen College-Athleten.
Oh, come on.
Schauen wir mal, ob ich ein paar für meinen Snapchat bekomme. Hier ist wirklich der Tweet, okay? Ich
Ich mach see if I can pull a few from my Snapchat.
Ich red hier wirklich. Die Storys sind real, Leute.
Das musst du in deine Story packen, aber Leute, du musst den Tweet irgendwie zeigen.
Ich weiß nicht, ob ich das in die Story packe oder einfach für den Podcast gönne, okay?
Oder Podcast, aber ey.
Dann auf einmal geht es so viral, wir denken uns alle, wer ist jetzt in der Hot Tub? Wir sind doch hier beim Abendessen und so. Wir haben Curfew, das ist die einzige Nacht, wo wir nichts machen können, bla bla, kein Ding. Dann, am nächsten Tag, haben wir natürlich unser Spiel. Und wir haben unser Spiel 52 zu 13 gewonnen. Also wir haben mit 39 Punkten Abstand gewonnen. Und dann überall schon wieder die Headlines. Wir sind nochmal mehr viral gegangen. Und hier
weil
ist...
Weil alle von wegen feiern und dann... Oder
hier
was,
ist
was
genau die Überschrift, die geschrieben wurde von Barstool Sports. Das waren die ersten, die es berichtet haben und da haben es alle. Utah State Football Team spends the night in hot tub with porn star Rochelle Ryan. Gewinnen Bowl-Spiel nächsten Was? Tag mit 39 Punkten. Und dann kommt heraus, dass die mit dem Band-Team und den Cheerleadern im Hotel waren. Die waren nicht mal in unserem Hotel.
Die haben einfach die Storyline gebaut. Aber
die hat die Storyline sowas von gezogen.
No way.
Das ist wirklich die Headline Dominik, gewesen.
Dominik, zeig's mir gerade.
Alter Schwede. Crazy. Das ist aber
das
so,
ist wirklich crazy.
Ey, so ein Zufall. Und da haben die das natürlich auf jeder Medien genommen und einfach gesagt, wie kann das sein? Die sind eine Nacht mit einem Pornstar im Hot Tub und am nächsten Tag gewinnen die ein Spiel.
Aber wie krass, dass man sich das einfach dann ausdenkt. Weißt du, die ganze Story ist ja komplett ausgedacht. Und das geht so übelst viral einfach.
Das war...
Wie absurd einfach.
Keine Ahnung, ob die das gewusst gemacht hat oder nicht, aber es war das perfekte Marketing für die. Muss man eigentlich vorstellen.
Ja, für Utah State ja auch, eigentlich auch.
Für Utah State auch, aber für sie, weil auf einmal sagen alle, ah, okay, wer ist die Utah
State? Ja, klar, Football aber es war so Win-Win eigentlich, weil wenn Utah State da auch einfach Trending Topic ist für eine Woche, nimmt man mit.
Da haben sie auch irgendwie irgendwie so ein Video hochgeladen, wo sie es gemacht hat.
Das klang jetzt falsch. Das klang richtig falsch gerade.
Yo, crazy.
Pause, Dominik, pause. Crazy.
Ja, ey, das ist eine wilde Bull-Story. Leute, ich habe so viel miterlebt, dass sowas passiert ist. Mann, oh Mann.
Weißt du, was auch richtig wild war?
Aber wenn wir von einem Star reden, dann müssen wir zum nächsten Star gehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist auch richtig wild war? Heisman Trophy, Alter. Die Heisman Trophy.
Wenn man schon
Ceremony.
Heiß ist, dann geht man zur Heisman.
Der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. So, aber... Du kannst mir kurz mal die Blumen geben, die ich verdient habe, weil, was ist passiert, Dominik?
Travis Hunter hat die Heisman gewonnen und ich gratuliere dir, Hansi.
Dankeschön.
Du hattest recht. Ich gebe dir deine Krone, wie Travis Hunter seine Krone auch bekommen hat.
Dankeschön. Aber, wir müssen ja nochmal darüber reden. Also wir haben ja letzte Woche schon heiß darüber diskutiert, wer von den beiden gewinnt. Es war so ein 50-50 Race zwischen Boise State
eng.
Running Back, Ashton Gentry und Colorado Buffaloes Wide Receiver und Cornerback Travis Hunter. Was passiert ist, es gibt ja Leute, die eligible sind, zu voten, wer die Heisman gewinnt. Das sind jetzt, keine Ahnung, sind ja dann akkreditierte Journalisten.
Ja.
Die Frage ist dann, gibt es eine genaue Definition? Also wer genau darf das? Weißt du was eigentlich?
Ich hab's akkreditierte Journalisten, ehemalige Heisman-Sieger und Finalisten, glaube ich, auch.
Okay.
Aber du hast schon einen gewissen Pool, der dann wirklich.
Ich wusste aber gar nicht, dass die ehemalige Heisman-Finalisten und
Ich Winner zum Beispiel. Darf jedes Jahr mit dem Luke Rosa Award mitwählen, weil ich ja ein Finalist war.
Ach, crazy.
Da darf ich jetzt für mein ganzes Leben lang, kriege ich jedes Jahr die Mail, dass ich dann abstimmen kann, hey, wer wird Halbfinale von Luke Rosa, wer ist dann der Finale von den Halbfinalisten und so. Du kriegst einfach eine E-Mail und kannst da abwählen.
Okay. Das wusste ich schon, dass die Finalisten das auch machen können. Also, du hast Journalisten und dann auch ehemalige Finalisten oder Heisman-Winner, die abstimmen konnten. Und das war noch nie, es war das engste Vote seit 2009, seit Mark Ingram das gewonnen hat. 2231 Votes für Travis Hunter und 2017 Votes für Ashton Gentry. Also die waren halt wirklich so 200 Votes und ein bisschen auseinander. 214 Votes haben nur gefehlt, die zwischen den beiden waren. Was ja absurd wenig ist, wenn du überlegst, dass einfach 4500 Leute oder so wählen dürfen. Es sind halt 214 Votes nicht viel. Und das war krass. Also, wir haben ja schon oft gesagt, das müssen wir jetzt nochmal sagen, bevor wir darüber diskutieren, dass natürlich beide, auch alle vier Finalisten, das irgendwo verdient hätten, 100%. Aber ich bin immer noch der Meinung, Most Outstanding Player. Und es ist Travis Hunter geworden. Das ist what it is.
Und
das ist what it is.
Und sobald, also man hatte so eine Ahnung, dass er es gewinnt, weil am Donnerstag waren ja all die anderen Awards schon. Unter anderem Travis Hunter ist der erste Spieler in der Geschichte der College Football. Und seitdem es die Award gibt und so. Wo er die Biletnikov, das ist der beste Wide Receiver im College Football, das ist der Award, wo er den gewonnen hat, und den Bednarik. Der Bednarik ist der beste defensive Spieler. Er hat diese zwei gewonnen, aber irgendwie nicht bester Cornerback gewonnen. Das ist die Jim Thorpe Trophy. Die hat er nicht gewonnen.
War er nicht mal, warte, war das die Story, wo er nicht mal unter die Finalisten war?
Genau. Und das ist halt sowas von komisch. So, er hat auch den Walter Camp Award gewonnen als bester Spieler in der ganzen Nation. Und normalerweise, wenn man Walter Camp gewinnt, kann man sich auch schon vorstellen, dass du Heisman auch.
Habe ich hier direkt geschickt auf Instagram.
Und
direkt der Trash Talk.
Dann gehen wir aber jetzt nochmal direkt rein in seine Statistiken. Er hat 92 Receptions, 1152 Receiving Yards, 14 Touchdowns, hat auch 1443 Snaps gespielt, weil er auf beiden Seiten natürlich gespielt hat. Der nächste von den Heisman-Finalisten hat irgendwie 880 gehabt. Aber dann als Corner war er der Nummer 1 gegradete Corner. Er hat 15 Passes defended, 11 Passes broken up und 4 Interceptions obendrauf. Er ist ein All-American auf Offensive, Defensive und All-Purpose. Also wirklich jedes Team, das du haben kannst. Er ist der erste defensive Heisman-Sieger seit Charles Woodson. Charles Woodson ist NFL-Legende. Und dann hat Fox College Football ein richtig geiles Beispiel nebeneinander gemacht, weil Charles Woodson war ja der letzte Travis Hunter, wo man wirklich sagen kann, er hat ein bisschen von allem gemacht, aber Travis Hunter hat es halt obendrauf noch gepackt. Zum Beispiel Charles Woodson hat auch Punt und Kick returned, Travis Hunter nicht. Da hat er Charles Woodson auch einen Touchdown gemacht, mit ein paar Yards und so weiter, aber Receiving alleine da schon.
Kannst du nicht vergleichen.
Charles Woodson hat 2 Receiving Touchdowns gehabt und nur 231 Yards.
Auf 11 Receptions.
Travis Hunter hatte 14 Touchdowns, über 1100 Yards und 92. Dann gehen wir runter. Rushing Touchdowns haben die jeweils einen gehabt. Und dann auf der defensiven Seite. Charles Woodson hatte 7 Interceptions, Travis Hunter 4. Er hatte 43 Tackles, Travis Hunter 31. Und dann Charles Woodson hatte nur 5 Passes broken up, wobei Travis Hunter 11 hatte. Und wenn man das nebeneinander so sieht, wie viel besser er auf beiden Seiten war, wie der Letzte, der sowas gemacht hat, dann kann man auch sagen, ey Leute, Ashton Jeanty ist zwar geil, er wird verglichen mit Melvin Gordon, als Melvin Gordon 2590 Yards hatte oder so. Melvin Gordon hat auch nicht Heisman gewonnen. Aber dann schaut man sich Travis Hunter an und denkt sich einfach, Leute, ja, ist schon ein geiler Spieler. Man muss ihm den ganzen Lob geben. Der hat den Hype mitgenommen. Zum richtigen Zeitpunkt wurde er nochmal heiß.
Yes, sir.
Und man muss es ihm einfach nur gönnen. Er ist ein großartiger junger Mann. Das will ich jetzt halt auch nochmal richtig betonen. Er hat keinen Streit mit irgendwas Nebenseite. Er ist jemand,
das
der geht heim,
krass, ja.
Er zockt Fortnite, er raucht nicht, er trinkt nicht, das hat er öffentlich so oft auch schon gesagt.
Er wird ja auch überall berichtet, sonst wenn irgendwas so wäre, weil wenn er das sagt, ist auch immer schwierig, aber wenn das irgendwie so wäre, würde es ja auch rauskommen, weil er ja einfach so dieses Spotlight
genau.
auf sich
er,
hat.
Also, er macht keine dummen
es ist
Sachen.
So.
Seine Teammates sagen auch, ja, wir sehen ihn nicht bei Partys und sowas, er ist einfach real, wie er ist in den Medien, auch im richtigen Leben. Er will einfach fischen gehen. Bruder.
Hast du die Antwort gesehen, was er, was war denn die Frage, direkt nachdem er gewonnen hat?
Was er geträumt hat oder so.
Ja, genau.
Oder
genau.
Über was er in der Nacht träumt. Ah ja, wie ich dann fischen gehe und
ja,
so.
Ja, genau, das meine ich.
Der
so
Typ,
geil,
der Typ ist so ein geiler Kerl und man kann es keiner besseren Person wünschen. Und seine Speech, also wo er den Award dann bekommen hat und Heisman angenommen hat, war auch geil. Also er war ja mit Tränen da, hat sich bedankt und einfach seinem Vater, der nicht da war, der war zu Hause, hat dann durch halt direkt 1:1 angesprochen durch den TV. Da hat er auch gesagt, dass es die beste Entscheidung seines Lebens war, erst zu Jackson State zu gehen mit Deion Sanders. dass Dion wirklich für ihn eine zweite Vaterfigur wurde und wie sehr er ihm geholfen hat, zu diesem Zeitpunkt zu kommen. Einfach ihm kommen die Tränen, er ist überglücklich und man muss es diesem jungen Mann einfach gönnen. Er ist von oben bis unten eine Top-Person, ein Top-Spieler, Heisman, wenn man dann wirklich sagt, das ist eine Person von Charakter her, von Footballer her, von wie willst du deine Kinder beeinflussen lassen von jemandem, der hier in der Öffentlichkeit so steht. Der hat alles. Ey, der hat alles. Travis Hunter, ich bin ein Fan von ihm. Ich war nie gehatet. Ich mag halt meine Mountain West Jungs auch ein bisschen. Aber Travis Hunter, man muss ihm das Lob geben, das er verdient hat. Er ist einfach ein Top-Spieler, Mann.
Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich würde sagen, wir gehen direkt einfach weiter, weil wir haben, glaube ich, die Diskussion schon oft genug geführt zum ersten Champion Travis Hunter. Ja, da müssen wir nochmal reingehen. Wenn euch das interessiert, die einzelnen Punkte, die für und gegen die jeweiligen Spieler sprechen für die Heisman, hört nochmal in die letzte Folge rein. Aber wir gehen direkt weiter zu den Bowl Games. Wir hatten schon ein paar und es werden ja noch jetzt ein paar kommen. Und danach gehen wir zu den College Football Playoff Matchups und gehen nochmal ein bisschen rein. Aber lass uns erstmal zu den Bowl Games gehen, Dominik. Was ging bisher ab? Was ist bisher passiert? Bevor wir zu den Playoffs gehen.
Ja, wir haben den Salute to Veterans Bowl gehabt. Das ist South Alabama gegen Western Michigan gewesen, 30-23. Ich habe das ganz ehrlich gesagt nur ein bisschen auf Twitter verfolgt, ein paar Highlights gesehen. War dann wirklich das erste Bowl-Spiel, weil ich habe mich mehr gekümmert über Army gegen Navy. Das war das große Spiel am Wochenende. Das ist wirklich jedes Jahr einzelstehend, dieses Spiel eigentlich, dass alle das Spiel anschauen. Donald Trump war da. Ob man ihn mag oder nicht, ich gehe jetzt nicht zu tief in Politik rein, aber wirklich jede einzelne große Figur, die mit Militär oder was auch immer zu tun hat, war da. Und Army war ranked, gehen rein, spielen gegen Navy, das ist, sag's nochmal bitte, dass ich jetzt das nicht, du hast die Armee, also die wirklich
wie so, du Bundeswehr. Hast, du hast Army und Navy sind Marine.
Marine. Genau.
Weil das bei dir, also das Ding ist, Marines ist halt wieder was anderes, aber auf Deutsch sagt man dann Marine. Marines ist halt wieder Spezialeinheit für, deswegen, das ist.
Genau, es sind zwei Spezialeinheiten.
Ja, ja.
Und die haben dann wirklich jedes Jahr, ich kenne das auch, jedes einzelne Meeting, jedes einzelne Ding, auch der Alarmwecker, wenn man dann um 6 Uhr in der Früh am 13. März jetzt ein Training hat oder so. Du bist mit all deinen Kumpels zusammen oder halt all deinen Teammates, hast gerade ein richtig hartes Workout gehabt, dann gehst du zusammen in den Huddle und dann sagst du Beat Army oder Beat Navy. Das ist das Motto für 364 Tage im Jahr. Und wenn du dieses Spiel gewinnst, ist es egal, wie du dann bilanzweise stehst. Das ist das Ziel.
Das sind die Bragging Rights.
Das ist das Ziel.
Du willst die Bragging Rights für ein Jahr haben.
Und im Laufe der Saison, Bryson Daly, der Quarterback von Army, war eigentlich genannt Captain America. Weil, ey, du bist der Quarterback, du spielst richtig geil für Army, Captain America. Aber dann kam Navy und Blake Horvath hat es komplett gedreht. Der Typ war brillant. 4 Total Touchdowns, 204 Rushing Yards für die Midshipmen. Und am Ende, beide spielen ja Triple Option. Navy hatte 277 Rush Yards, Army 114. Dann hatten die auch noch 3 Turnover Army. Und wenn man dann Turnovers hat und von hinten spielen muss, dann ist ein Spiel schnell vorbei. Für mich ist es immer die geilste Atmosphäre, weil du hast wirklich auf einer Seite all die Leute, die Kadetten mit Army-Sachen.
Ja,
und auf der anderen Seite alle die Marine mit Marinenhüten und so weiter. Und dann nach
die Atmosphäre ist schon einzigartig.
Atmosphäre ist geil. Luftflugzeuge fliegen über Stadion und so, Stealth-Bomber. Wirklich alles geht raus für dieses Spiel, weil es ist ja so eine Art und Weise, wie können wir immer sagen, Amerika Nummer 1, USA. Das ist
Celebration,
USA.
Celebration vom Militär.
Genau, und kann man es sagen. Ist ja nur Respekt zwischen den beiden. An dem Spieltag spielt man gegeneinander, das haben die auch getan, als Amerika erstmal aufgewachsen ist und dieser Sport kreiert wird, hat Army gegen Navy schon gespielt. Muss man so sagen. Und die beste Tradition ist, nach dem Spiel, das Verliererteam geht zuerst zu ihrer Seite und zu ihren Kadetten und so und dann singen die ihren Alma Mater-Song. Also einfach, wie sagt man das am einfachsten? Einfach den Song.
Wie hat ja eine Hymne, keine Ahnung,
ja,
sagt man Hymne, ja.
Die Hymne für deinen Sportverein. Zum Beispiel beim Club ist es Die Legende lebt. Aber natürlich bei Army ist es halt was anderes, das Spezifisches für die. Die stellen sich vor ihren Kadetten, singen den Song. Navy, das gegnerische Team oder wer auch immer das Spiel gewonnen hat, stellt sich genau hinter die und macht dann einfach Salut. Also wirklich,
dass du diesen Respekt nochmal zeigst. So.
Und ja, dann dreht sich das und das Team, das gewinnt, die singen, das Team, das verloren hat, stellt sich hinten an, alle schütteln die Hände. Ist einfach eine geile Tradition. Und vor allem der Respekt, den man da sieht, ist geil, aber halt auch, ich bin jemand, der, hey, ich liebe es, die Flagge in das Mittelfeld zu pflanzen, aber dann auch komplett ein Chaos.
Aber darüber müssen wir, warte mal, das fällt mir gerade ein. Wir haben die News schon gehabt, aber hast du gesehen, dass das, wo war das, in welchem
Ohio Bundesstaat? Ohio State will
es dass es eine Felony ist.
Ja. Crazy.
Sie machen das jetzt strafbar.
Das haben wir in den News vergessen zu erwähnen, das fällt mir gerade ein, dass ich das auch gelesen habe. Das muss erstmal durchgehen, aber ja. Das
muss durchgehen, aber wie absurd. Der
Senator von Ohio will das
kurz
machen.
Kurz, um euch abzuholen, also es gibt ja, war ja bei der Rivalry Week, gab es ja einige Colleges, die dann immer die Flagge nehmen und dann auf das gegnerische Mittelfeld auf das Logo draufpacken. Und dann haben sie halt übelst viel darüber aufgeregt, es gab da diese ganzen Schlägereien, dies, das. Und jetzt im Nachhinein will halt Ohio, dass bei Ohio State oder anderen Colleges dann, das verboten ist und es wäre eine Straftat dann, wenn du das machst. Also wenn das durchgeht, ist es absurd, wie viel Einfluss College Football auf sowas hat. Ne? Das ist krass.
Die hassen sich, Leute.
Das ist so krass.
Das kann man nur so sagen. Also die hassen sich wirklich. Aber dann, bevor wir jetzt in die College-Football-Playoffs reingehen und die Spiele, die dieses Wochenende vor uns stehen, gehen wir mal über ein paar Bowl-Spiele. Und ich frage dich, Hansi, welches Bowl-Spiel findest du am geilsten im Sinne von, ey, alles um diesen Bowl herum, hört sich geil an.
Ich muss gerade mal reden.
Die Social Media, die man sieht. Für mich zum Beispiel weit vorne ist dieser Pop-Tarts-Bowl. Pop-Tarts kennt ihr hier nicht,
nein,
oder?
Nein, das gibt es nicht in der
Stadt. Das sind diese kleinen, gebackenen...
Ach, wie soll man es nennen?
Das ist eine Süßigkeit. Du hast halt die dann auch gefüllt mit Himbeere oder Marmelade oder so.
Ich guck mal,
die heißen Pop-Tarts. Das ist einfach sowas Kleines, Fettiges. Das kannst kalt essen, warm essen, was auch immer. Und die haben jetzt eine Trophäe gebaut, die wirklich ein Toaster ist, in der Trophäe, der funktioniert. Du kannst da deine Pop-Tarts, die du gewinnst, reinmachen in die Trophy und die funktioniert, dass das du jetzt so deine Pop-Tarts toasten kannst.
Ich liebe solche lustigen Ideen, weißt du, wenn du das verbindest mit so irgendwie Trophys oder irgendwas oder so Traditionen, ist geil. Aber ich finde, weiß nicht, ich bin gerade hier am Durchgehen, ich gehe gerade mal die ganzen Bowl-Games hier durch. Du hast ja wirklich einige, die noch anstehen. Das ist South Alabama gegen Western Michigan, das ist Memphis gegen West Virginia.
Aber vom Namen her, wo würdest du jetzt einfach sagen, blind will ich spielen? Nur vom Namen her.
Boah, nur vom Namen?
Also der Pop-Tarts Bowl ist geil.
Warte mal, also du sagst Pop-Tarts Bowl?
Ich weiß noch nicht, Pop-Tarts Bowl ist weit oben.
Was, die anderen sind alle so ein bisschen wild, ne?
Ja, aber Tony the Tiger Sun Bowl hört sich auch geil an.
Out of Sports LA Bowl ist auch irgendwie, das klingt geil auch. Out of Sports.
Cheese It Bowl mit Cheesy. Du hast ja den Mayo Bowl, wo Mayonnaise über dich generell gegossen wird.
Echt, machen die das?
Ja, Duke's Mayo Bowl. Die gießen Mayonnaise anstatt Gatorade über den Sieger. Der Potato Bowl, da hast du ja die Trophäe mit all den Kartoffeln drin, ja,
genau.
Und so.
Ja, genau.
Weißt du, was aber richtig geil anhört, wenn ich durchgehe? Miami, Ohio spielt gegen Colorado State im Snoop Dogg Arizona Bowl. No way. Bruder, wenn die Trophäe nicht die fetteste Blunt ist, die ich jemals gesehen habe. Ey, yo, das muss doch eigentlich sein, oder?
Rauchen die wie so eine Dogg. Zigarre, weißt du, wie so eine Siegerzigarre.
Ey, eine fette Joint als Siegerehrung.
Das wäre crazy.
Weißt genau, dass Snoop Dogg hier die Trophäe gibt und mittlerweile eine Joint raucht. Das macht er safe.
Ohne das 100% passiert.
Snoop Dogg hat ein Bowl-Game.
Stimmt, das war doch. Kommt mir gerade wieder hoch. Das war letztes Jahr doch die News, dass er die Rechte dran gekauft hat, ne?
Ja. Barstool hatte mal Arizona Bowl. Da gibt's halt so viele geile Bowl-Spiele, ja, muss man sagen.
Generell crazy. Also es kommen auf jeden Fall einige Bowl-Games jetzt. Die sind alle verteilt über die Woche. Also ihr habt Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also es gibt die ganze Zeit Bowl-Games.
Ey, jeden Tag gibt es Spiele. Wenn ihr spät wach seid, fast jeden Tag gibt es Spiele.
Wenn ihr spät wach seid, guckt Football, wie ihr sonst bisher Football geguckt habt. Es gibt ja leider kein Free-TV beim College-Football, aber wir haben ja schon gesagt, mit VPN, dann mit verschiedenen ESPN Plus und so weiter und so fort, hatten wir nochmal alles schon mal in der Folge aufgezählt.
Weil
es gibt auf jeden Fall die ganze Woche lang Football, bis es zu den Playoffs kommt. Willst du kurz was zu den Bowl-Games sagen, weil ich bin langsam ein bisschen hibbelig. Ich möchte gerne über Playoffs reden.
Das Letzte, das ich sage, ist, wir sind in so einem Zeitpunkt jetzt, wo ich glaube, jeden einzelnen Tag ab morgen Nacht, das ist morgen der 7., heute Nacht schon fängt es an, ja.
Ja, ja, genau.
Ab heute Abend, also heute Nacht vom 17. auf dem 18., ab heute bis zu dem, ich glaube, das ist der 13. Januar oder 14. Januar, wenn man dann auch das Monday Night Spiel nimmt, egal ob NFL oder College, von heute Nacht, ab heute bis zum 14. Januar wird es jeden Tag ein Footballspiel geben, ob es College ist oder NFL. Das ist geil. Jeden Tag kannst du ab heute Football schauen.
Das ist brutal. Aber was auch brutal ist, sind die Playoffs, die dieses Wochenende anfangen.
Dang. Boah, ey, ich hab so viel Bock. Ich schlaf dieses ganze Wochenende gar nicht, Leute.
Das ist so krass.
Gar nicht.
Ich muss kommentieren bei dir, ist nochmal on top. Aber wir haben das erste Matchup vom Freitag auf Samstagnacht, also vom 20. auf den 21. 2 Uhr deutsche Zeit geht's los. Und wir haben Number 10 Indiana, also auf dem Number 10 Seed, gegen Number 7 Seed Notre Dame.
Hoosiers!
Sagst du? Ist das schon dein Tipp? Nein. Doch?
Ich tippe auf die Hoosiers.
Damn.
Ich tippe auf die Hoosiers.
Crazy. Jetzt musst du auch sagen, warum. Was ist da los?
Wir haben ein Battle in Indiana. Wir haben eine richtig geile
Offense. Stimmt, da müssen wir drauf eingehen. Es ist im gleichen Staat, im gleichen Bundesstaat. Heißt, es ist schon auch eine gute Rivalität, die da zustande kommt.
Und
du hast Indiana gegen Notre Dame.
Die spielen in South Bend. Also Notre Dame ist das Heimteam. In der ersten Runde, also wo die anderen alle eine Bye Week haben und so, in der ersten Runde ist es tatsächlich der Fall, dass man zu Hause im eigenen Stadion spielt. Notre Dame spielt im Notre Dame Stadion zu Hause gegen die Indiana Hoosiers, die Fighting Irish gegen die Hoosiers. Notre Dame hat eine richtig geile Defensive, die haben eine der besten underrated Defensiven der Liga. Die einzige Niederlage, die die hatten, waren zu Hause gegen Northern Illinois. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben die totgeschrieben. Ich habe die totgeschrieben, Notre Dame. Dass die Front sind.
Das war ja auch zu dem Zeitpunkt absurd, was passiert ist.
Du kannst zu Hause nicht gegen so ein Team spielen.
Deswegen, ich
seitdem aber spielen die dominant auf defensive Art und Weise. USC hat es schon ein bisschen gefördert. Rushing-Attacke mit Riley Leonard und Jeremiah Love ist sehr gut. Notre Dame muss jetzt gegen Indiana ran und Indiana mit Rourke. Diese Offense kann richtig schnell heiß werden. Und ich tippe auf den Raucher, Coach Cignetti, weil alle sagen, hey, Coach Sig.
Coach Sig.
Coach Sig.
Das ist auch ein geiler Spitzname, ey. Muss
kriegt
man so sagen.
Seine Indiana Hoosiers in die nächste Runde der Playoffs rein. Ich sag, die marschieren da am Freitag rein und holen sich den Sieg gegen Notre Dame.
Ja, okay, ich verstehe den Pick, aber das Ding ist halt wirklich, ne, wenn man mal den Schedule sich anguckt von Notre Dame, die letzte Niederlage kam am 7.9., am 7. September. So, das war über 3 Monate her. So, seitdem sie gegen Purdue, gegen Louisville, die waren ranked, Navy waren auch ranked, Army war auch ranked, gut, Florida State müssen wir nicht drüber reden, das war ein Win, so, aber wie die auch gewonnen haben, ne, also die haben auch immer brutal viel Punkte aufs Board gepackt. Und die Defense, 7 Punkte zugelassen, 3 Punkte zugelassen, 7 Punkte zugelassen, 3 Punkte zugelassen, 14 Punkte, 14 Punkte, 14 Punkte, 13 Punkte. Die lassen auch nicht viel, wie du schon gesagt hast. Es ist eine underrated Defense. Und ganz ehrlich, ich gehe nicht mit den Hoosiers, Baby.
Echt?
Nein. Ich bleib bei Notre Dame. Ich bleib beim Heimteam. Die spielen zu Hause, haben das letzte Mal vor 3 Monaten verloren. Come on, son.
Ich sag, die Indiana Offense ist zu geil.
Es wird ein geiles Matchup zwischen Indiana Offense und Notre Dame Defense.
Wie viele Punkte schätzt du, macht die Indiana Offense pro Spiel?
Jetzt in der Regular Season?
Jetzt in der Regular Season.
Keine Ahnung, Wilder Pick 29.
43,3.
Na okay, das ist krass.
Ey, diese Offense ist das underrated. Krass. Ich musste das auch nochmal schauen. Das hatte ich
nicht im Kopf.
43,3 Punkte pro Spiel für die Indiana Hoosiers. Ey, das ist eine Offense, wenn Notre Dame die nicht richtig, also
ja,
ernst
okay,
nimmt.
Ja, okay, das ist krass. Ja, ja, ja.
Wenn aber die scheiß einmal drauf, heiß
ist. Ist mir egal. Ich gebe Notre Dame.
Hoosiers.
Ist mir egal. Notre Dame. So, haben wir schon mal den ersten Pick, wo wir uns nicht einig sind. So, ey, dann Samstag. Nächstes Spiel. Number 11 Seed, SMU, fährt nach Pennsylvania zu Number 6 Seed, Penn State.
Wideout Game.
Und ganz ehrlich, ich mag SMU. Ich finde, es ist nice. Das Team ist nice, geile Storyline, haben sie in die Playoffs gepackt. Ist nice. So, ist wirklich nice. Aber du kannst mir nicht erzählen, mit einem normalen Verstand, wenn du College Football guckst und dir einfach dieses Matchup gerade hier siehst und anschaust, dass du, wenn du nicht mit Penn State gehst, ist man bescheuert.
Ja.
Jetzt sag mir nicht, du tippst SMU.
Ich bin auch Penn State. Also wie ich denke auch,
schon fast Herzinfarkt bekommen,
SMU hat eine heiße Offensive, aber wir haben es schon gesehen, in einem neutralen Stadion gegen Clemson, wo sie sich dann richtig schwer getan haben,
sie kamen noch
zurückzukämpfen.
Genau, sie kamen noch zurück, aber so, haben es auch nicht geschafft. Clemson. Und das Ding ist, Penn State, Whiteout, Juala, wir haben heute schon über ihn geredet. Come on, so, das kannst du mir nicht erzählen.
Ich sag dir, die Fehler, die gemacht waren am Anfang des Spiels von SMU, die passieren dir auch bei Penn State. Weil dieser Quarterback von SMU, also deren Backup hat jetzt auch gesagt, dass er weggeht, Preston Stone, der eigentlich der Top-Quarterback sein sollte. Und dann ist Kevin Jennings reingegangen und hat übernommen. Ich sag dir, Kevin Jennings ist ein richtig guter Quarterback, mir gefällt seine Athletigkeit und so weiter. Aber der macht Riesenfehler, weil es so ekelhaft laut sein wird. Mhm. Penn State in den Playoffs zu Hause mit 110.000 Leuten.
Und Whiteout.
Dein Trommelfeld ist geplatzt innerhalb dem ersten
deswegen
Snap.
Der Heimvorteil, guck mal, wir reden sowieso immer. Ich habe eben auch gesagt, ja, Notre Dame spielt zu Hause. Scheiß drauf. Also bei Penn State, ich glaube, es gibt kein anderes College, was mir jetzt gerade einfällt, wo wenn du ein Whiteout-Game hast, der Heimeffekt größer ist als bei Penn State.
Es ist schwierig.
Oder?
Ja, es ist schwierig.
Also mir würde jetzt direkt, wenn ich gerade drüber nachdenke, nicht ein College einfallen, wo es krasser ist, der Effekt.
Ja, Penn State zu Hause in einem Wideout-Spiel, egal wie gut sie sind, können jeden schlagen. Weil einfach also,
die Energie ist einfach anders.
Ich kann es nicht beschreiben.
Ja, die Energie ist einfach anders.
Du hast ich habe noch nie da gespielt. Das ist ja, wirklich
ich,
das
ich obviously auch nicht.
Ja, aber ich habe das nur von meinen Freunden immer gehört, als sie bei Ohio State gespielt haben oder Michigan oder Gastteam waren bei Penn State. Leute, das ist sowas von geisteskrank. Du kriegst Gänsehaut einfach vor dem du ins Stadion kommst, dann gehst du raus zum Aufwärmen, dann sind schon 50.000 Leute da zum Aufwärmen, weil die sagen, ey Leute, wir müssen früh rein. Und dann gehst du nochmal raus, genau vorm Kickoff, und du siehst einfach 110.000 Leute, alle in weiß, alle schreien für die nächsten 3,5 Stunden nur. Ey, da kannst du nichts machen. Und SMU, ganz ehrlich, mit dem Schedule, den sie hatten, sie sind ein sehr gutes Team, durch die ACC sind sie durchmarschiert. Die haben aber dann gegen BYU auch schon verloren und gegen Clemson. Und ich sag einfach, diese Truppe von Penn State ist nochmal anders und nochmal besser. Das ist ein riesen harter Test für SMU, aber ich gehe da auch mit einfach Penn State. Die Offense von Penn State, der beste Tight End für mich auch in diesem Draft, Tyler Warren hat 1062 Yards als Tight End. Wurde auch der Mackey Award Winner. Das ist der Tight End Award.
Ja.
Ich sag, er und Drolla machen eine Show draus.
Ja, das wird nice. Also, falls ihr Bock auf das Spiel habt, am Samstag, 21.12., 21. Dezember, ab 6 Uhr Kickoff zwischen SMU und Penn State bei Penn State.
Und tut mir einen Gefallen, bei Penn State spielt für mich der beste Pass Rusher in der Nation gerade, Abdul Carter. Leute, wir haben das schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen.
Hat er schon officially declared für den Draft?
Noch nicht. Ich glaube, das war er dann auch direkt. Nicht, ne? Er wird auf jeden Fall safe gehen. Wie Penn State aber nicht geklärt, jedes Jahr so richtig geile Pass-Rusher hat. Jetzt hast du Micah Parsons, jetzt hast du Abdul Carter. Pass Rush U, kann man vielleicht sagen?
Maybe. Aber was man vielleicht auch sagen kann, ist... Und
dieses Spiel ist um 18 Uhr deutscher Zeit.
Meine ich ja, 6 Uhr, ja, ja. Deswegen, 6 Uhr jetzt Samstag. Das ist geil, kann man sich gerne angucken.
Das ist
geil.
Das ist perfekte Zeit.
Deswegen, und direkt danach, wenn man 6 Uhr fertig ist mit Gucken, kommt das nächste Match raus, was ich eigentlich reinziehen muss, weil Number 12 Seed, also das letzte Team, was reingekommen ist in die College Football Playoffs, Number 12, Clemson, ist zu Gast bei den Texas Longhorns. Und wenn ich dieses Matchup angucke, weißt du, was das Erste, was in meinem Kopf ist? Das Video, als Clemson gesagt bekommen hat, dass sie gegen Texas spielen. Das ist das Erste, was in meinem Kopf ist, weil alle nur so, fuck.
Also, kein Bock.
Scheiße. So, und ganz ehrlich, die spielen in Texas. Quinn Ewers hat auch, das Ding ist, er hat auch einen Stock, den er behalten muss für den National Football League Draft nächstes Jahr im April. Der muss abliefern. Und der Clemson, ja, hat es gut gemacht gegen SMU. Wir haben ja eben schon kurz drüber geredet. SMU und Clemson haben wir noch gespielt im Championship Game. Ganz ehrlich, wir müssen eigentlich auch hier nicht viele Argumente finden.
Ich denke, jeder schreit, also ich weiß, jeder sagt auf jeden Fall Texas.
100%.
Aber was ich mir nicht sicher bin, sind hier die ein paar Punkte, die ich machen will. Kate Klubnik von Clemson, 33 Touchdowns, 5 Interceptions. Wir haben gesehen, wie er sich selber ans Bein gepisst hat, als sie gegen Georgia im Eröffnungsspiel gespielt haben. Clemson konnte nichts machen, 34-3 verloren. Die konnten nichts machen. Die haben sich einfach in die Hose gepisst, hatten Angst, SEC-Gegner mit Georgia, konnten nichts machen. Seit dem Zeitpunkt spielt Kate Klubnik richtig, richtig guten Football. Dieser Quarterback kann ein Unterschied sein. Und vor allem, wir wissen nicht, wie gesund Quinn Ewers sein wird und sein Knöchel, weil die haben ja jetzt halt so einen spezifischen Ding bauen müssen für ihn, bewegbar er sein wird, wie passfähig er ist und dann natürlich, wir wissen alle, wie geil er ist, aber Arch Manning muss auch unbedingt bereit sein, in diesem Spiel spielen zu können.
Meinst du, die haben ein Package für ihn?
Werden Packages haben, auf jeden Fall.
Muss oder nicht?
Aber er müsste dann auch in der Lage sein, wo er dieses Spiel übernehmen kann. Weil Clemson hat eine richtig gute Defensive auch. Texas hat wahrscheinlich die bessere Defensive Line. Das könnte so ein ekelhaftes Spiel werden, wo es im vierten Quarter 16-13 steht und ein Drive von Clemson könnte ein Unterschied sein.
Das ist aber die einzige Chance, die ich sehe, dass Clemson hat. Also Clemson muss es schaffen, die Texas Longhorns offensiv zu stoppen und zu wenig Punkten zu halten.
Genau, offensive stoppen, Quinn Ewers direkt.
Du darfst sie nicht 14-21-0 bis zur Halbzeit nach vorne kommen lassen. Dann
genau,
bist du am Arsch.
Das ist ekelhaft schwierig. Aber dann wenn Clemson einfach ein paar Fehler kreiert, wie Quinn Ewers gezeigt hat, die er macht, weil er einfach Würfe versucht, der denkt, hey, ich habe die Fähigkeiten, den zu machen, ich mache mal einen dummen Wurf und dann ist ein Pick, weil er irgendwie dreimal abgefälscht wird.
Ja.
Wenn Clemson defensiv solide spielt, selber keine Fehler macht, also selber keine Turnovers hat und so, der Pass-Rush und die Defensive Line von Texas wird dich stoppen. Du wirst wahrscheinlich 10 TFLs oder so kassieren. Aber wenn du halt nur TFL kassierst und keine Strip-Sacks, keine Picks oder so schmeißt, dann hat Clemson hier eine richtige Chance auf ein Upset. Weil es kommt halt wirklich auf die gesundheitliche Status oder den gesundheitlichen Status von Quinn Ewers an in diesem Spiel. Wäre er gesund, dann tippe ich auf Texas mit 48-0. Ist er aber nicht, deswegen denke ich, das ist wirklich ein enges Ding.
Deswegen, die müssen gut ins Spiel reinkommen. Und das Ding ist halt auch, das wissen die selbst. Und dann lass mal Clemson und die Texas Longhorns, weiß ich nicht, zur Halbzeit lass es irgendwie 10-7 stehen.
Ja.
Dann sind die Texas Longhorns auch schon, shit, wir müssen abliefern, was machen wir hier gerade? Deswegen, also das wird ein geiles Matchup, aber klar, wenn man auf irgendwas tippen will, dann muss man mit den Texas Longhorns gehen, haben wir drüber geredet. Also das ist um 10 Uhr, direkt im Anschluss nach dem Penn State SMU-Spiel, auch am Samstag. Und direkt danach, wieder 4 Stunden später versetzt, gibt es das nächste Matchup. Und das ist für mich eigentlich das most entertaining to watch. Ich glaube, das wird das geilste Spiel, das engste Spiel. Die Tennessee Volunteers, Number 9 Seed, sind zu Gast bei Ohio State Buckeyes, bei The Ohio State, sagen wir mal gerne. The Ohio State. Mit dem 8. Seed. Beide stehen 10-2 in der Regular Season. Und ganz ehrlich, ich gehe mit Ohio State, aber auch aus dem Grund, wenn du einfach nur mal die Psyche anguckst, als, so als Fansicht denke ich mir, du hast gegen Michigan verloren. 30.11., du hast verloren, 13-10. Und jetzt gehst du hier rein in die erste Runde Playoffs und die Spieler wissen, shit, wir haben auf den Arsch bekommen, was eigentlich, so, das Ding willst du nicht verlieren und die werden pissed in dieses Spiel gehen.
Ja.
Und ich hoffe, dass sie diese Energie nehmen und gegen Tennessee nutzen.
Ich denke auch wieder, dass es so ein 13-10 Spiel wird. Das wird auch wieder...
Okay, meinst du, meinst warte, das wird eklig?
Ich sag es einfach so, auf dem Papier richtig ekliges Spiel. Weil wenn du die Stärken von Ohio State nimmst, dann wird es direkt gekontert von den Stärken von Tennessee. 1-1. Die haben zwei geile Running Backs mit Quinshon Judkins. Ah, fuck, jetzt geht mir der Name raus. Quinshon Judkins.
Du meinst von Ohio State?
Ja,
warte, ich geh kurz ins
Roster. Nee. Oh Mann, ich hab den schon so oft gesagt. Travion Henderson. Ja, Travion Henderson.
Travion Henderson, warte, ich double-checke gerade.
Ja, nee, ist Travion Henderson.
Ja, Travion Henderson, ja.
Die haben zwei geile Running Backs mit Travion und Quinshon.
Auch Senior schon. Okay, wusste ich gar nicht.
Das ist deren Spiel. Wir haben es schon gesehen, Will Howard ist nicht der Quarterback, der es beweisen kann, in so einem Spiel übernehmen. Also wo er da sagt, hey, nimm den Ball und schmeiß 5 Touchdown-Pässe. Ist er nicht. Der hat es gegen Michigan nicht machen können. Der hat es gegen Oregon auch knapp nicht machen können. Er ist unerfahren in so einer Situation. Ja, du bist zu Hause, aber dieses Spiel hat wirklich den Druck, den du jetzt hast. Wenn Will Howard dieses Spiel nicht gewinnen täte, zu Hause im Ohio Stadium, dann ist jeder Ohio-Fan ist dein Gegner. Also du kannst wahrscheinlich nicht safe nach Hause kommen.
Ja.
Das ist, mal ganz ehrlich, so viel Druck hat er jetzt schon auf seinen Schultern. Und ich will jetzt nicht irgendwie auch medial irgendwas pushen, aber das ist der Druck, den er annimmt als Quarterback von The Ohio State University.
Yep.
Er hat diesen Druck. Dein Running Game wird komplett auseinandergenommen, außer du challengest deine O-Line. Hey, du hast hier eine unglaubliche Defensive Line von Tennessee. Das sind Tiere, Bruder, das sind riesen Tiere, die einfach keinen Bock haben, rumgepusht zu werden. Wir kommen aus der SEC, wir haben größer gespielt und so weiter. Die Atmosphäre mit 100.000 plus bei Columbus ist uns eh egal, weil wir spielen selber vor 100.000 plus. Du hast hier wirklich einen Angstgegner für Ohio State in der ersten Runde. Jedes andere Team würde mir keine Angst machen in dieser ersten Runde. Texas würde mir keine Angst machen für Ohio State. Tennessee ist das einzige Team in dieser ersten Runde, wo ich sage, Ohio State, wow, nehmt dieses Spiel ernst. Ja, ihr müsst ein richtig gutes Spiel haben zu gewinnen, ja. Weil dann auf der anderen Seite Tennessee Offensive ist heiß und kalt, aber du hast einen Genie, einfach einen richtig schlauen Head Coach mit Josh Heupel, der war mein Offensive Coordinator, auch mein Freshman, ja, der dich richtig auskontern kann. Wenn der einen guten Gameplan gegen dich entwickeln kann und es ausnutzt, boah, dann hast du da erstmal Probleme. Du hast einen jungen, unreifen Quarterback mit Nico Iamaleava.
Der aber dafür brutal spielt.
Und wenn der aufwächst oder jetzt in diesem Spiel einfach sagt, ich gehe von Prospect zu ich bin der Nummer 1 Quarterback in meiner Draftklasse. Wenn der das in diesem Spiel tut, dann habe ich wirklich... Ich kann das nicht sehen, dass Ohio State gewinnt. Wenn Nico Iamaleava 4 Touchdowns wirft, 3 Touchdowns wirft, 21 Punkte, sagen wir mal, macht er, sehe ich nicht, dass Ohio State gewinnt.
Was ist denn jetzt dein Tipp? Jetzt komm, du musst es zusammenpacken. Was ist dein Tipp? Ich sage Ohio State, aber was sagst du? Was ist jetzt dein Tipp? Du hast Argumente für beide Seiten geliefert, aber was ist dein Tipp?
Ich habe richtig gute Argumente gemacht. Ich sag, dieses Spiel fängt um 2 Uhr in der Nacht an.
Yes, sir.
Und es wird bis 7 Uhr in der Früh gehen, weil wir ein Overtime-Spiel haben. Und dann ganz am Overtime, ich prophezeie hier, werden wir nicht über die Spieler reden, sondern irgendwie über eine Pass Interference auf Fourth Down oder
oh, du meinst, die Refs entscheiden das?
Die Refs werden dieses Spiel entscheiden und im Overtime gewinnt Ohio State. So ein ekelhaftes Spiel wird es. Ich kenne das nur. Ich, Ich hab die Vision. Hast du, wie hieß dieses That's So Raven, wo die in die Zukunft blicken kann?
Boah, ich weiß, was du meinst.
Das war bei Disney Channel so.
Ja, ja, ich weiß,
das habe ich in meinem Kopf gerade. Einfach, boah, ich weiß jetzt schon, ich werde da um 5.30 Uhr in der Morgen den letzten Spielzug anschauen und irgendwie gleich Tennessee ist aus oder so. Dann gehen wir in Overtime, dann gehen wir in Double Overtime, Triple Overtime. Und im vierten Overtime kommt so eine Entscheidung.
Das wäre absurd, ey.
Ohio State gewinnt das Ding irgendwie. Und wir stehen dann am Sonntag auf und denken uns, ey Leute, das war nur die erste Runde vom College Football Playoff.
Crazy. Alright, Leute, das war die erste Runde vom College Football Playoffs. Weil
wie ihr es anschauen könnt, okay?
Genau, wollen wir gerade nochmal reinpacken.
Ich sag euch jetzt nur mal die Kanäle, auf was das geht. Alle sind ESPN Plus Kanäle eigentlich. Yes. Du kannst es auf ESPN anschauen mit einem VPN. Dadurch kriegst du auch ABC. TNT sind die anderen zwei Spiele, also das Freitagsspiel, das späte Freitag, Indiana Notre Dame und Tennessee Ohio State sind jeweils ABC oder ESPN. Mit einem ESPN Plus und einem VPN kannst du dieses Spiel anschauen. Die anderen zwei Spiele kommen back-to-back, also SMU gegen Penn State,
genau,
und
die beiden frühen am Samstag.
Genau. Kommen back-to-back, entweder auf HBO Max. Ich glaube, hier ist das, heißt dieses Movie-Programm, wo du einfach kaufen kannst. Das ist einfach so ein Premium-Paket von Sky Sport. Das ist genau das gleiche in Amerika. Du kannst Max-Account machen. Ich glaube, du kriegst eine Woche gratis und kannst mit VPN das auch anschauen. Oder TNT. TNT ist auch gratis. Kannst dran schauen. VPN. Geh auf TNT. Andere Möglichkeiten: US TV Now hat zum Beispiel diese zwei Kanäle, zwei Kanäle mit ABC, ESPN und TNT, hat US TV Now, wenn ihr auf diesen Weg gehen wollt. Ich kann es nur nochmal so sagen, momentan funktioniert es, aber es ist nicht 100% nicht 100% Erfolg, weil die Streams werden runtergenommen, aber momentan gibt es halt Leute, die so ein Screensharing machen, und wenn man auf YouTube geht,
ja, das stimmt.
Und das Spiel auch einfach googelt. Normalerweise, da musst du auf die Lives
geht und googelt.
Auf YouTube seht. Es ist ja ein Google-Ding.
Ja, was schon
los. Aber auf YouTube geht und sucht. Was auch immer das Spiel gerade ist, das läuft. Wenn ihr auf YouTube geht, das Spiel raussucht und dann einfach auf diesen Live-Knopf drückt, dann kommen tausende von Streams von diesen Spielen. Manche haben das Bild in der Mitte mit irgendwie so einem grauen Kreuz oder so abgedeckt, dass sie nicht direkt runtergenommen werden.
Das gibt es auch manchmal. Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten.
Manche zeigen es direkt, wenn das geht. Geil, die Streams werden oft runtergenommen. Hey, das ist ein Weg, wie man auch US TV Now und so umgehen kann. Ich sage es einfach, wenn ihr es mit Kumpels schaut, mit wem auch immer ihr es schaut, Familie, Kumpels, Frau, Mann,
Alleine. Die meisten werden es wahrscheinlich alleine
ohne gucken. Ohne Unterbrechungen würde ich empfehlen mit VPN.
Ja, das ist mit VPN, so mache ich es eigentlich auch meist. Und dann ist es halt wirklich die cleanste Variante. Weil du weißt einfach, du kannst gucken, hast keinen Stress.
Keine Unterbrechungen, kein Stress, musst nicht immer jede 10 Minuten Stream suchen oder so. Ich hab Bock. Ey, ich bin sowas von geil auf dieses Wochenende.
Ja, das wird so brutal. Und das Ding ist dann nächste Woche sag ich schon, am 1. Januar dann, ist ja dann sogar schon am Mittwoch geht's dann da weiter. Also wir haben einen kleinen Break da drin, aber es wird brutal. Aber wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt Dominik oder mir einfach eine Instagram-DM, das sehen wir eigentlich immer am ehesten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische, und wie immer hat Dominik für euch die letzten Worte.
Class is dismissed.